Deutschlandfunk Kultur Klangkunst.
Arabische Musik ist eine Sache der Feinabstimmung. In den dort üblichen Tonleitern gibt es kleinere Schritte als im europäischen System. Und diese Schritte lassen sich je nach gewünschtem Ausdruck verändern. So flexibel sind allerdings nicht alle Musikinstrumente. Das Klavier zum Beispiel tut sich schwer mit Mikrotönen. Elektronische Instrumente hingegen sind bestens geeignet für arabische Musik. Das erkannte schon 1932 die französische Musikwissenschaftlerin Maddie Humbert-Lavigne. Auf einem Kongress in Kairo schlug sie vor, die eben erst erfundenen Ondes Martenot beim Spielen arabischer Musik einzusetzen. Ob das funktioniert und warum es fast 90 Jahre gedauert hat, bis die Idee zum Einsatz kam, das erfahren Sie in der heutigen Ausgabe der Klangkunst im Deutschlandfunk Kultur. Maujat Martenot, ein elektronisches Musikinstrument lernt Arabisch, von Julia Thieke.
Auftakt, in dem das Ensemble vorgestellt und das Leitmotiv eingeführt, sowie erste Bögen zwischen Berlin und Kairo gespannt werden.
The touch sensation is really interesting.
Das Gefühl dieser Taste, la touche, ist wirklich interessant. Man muss versuchen, Klang aus der Stille zu holen. Man übt dazu stundenlang sehr präzise Bewegungen von nur einem Finger an der linken Hand. Du sitzt am Instrument, aber dein eigener Körper ist das Instrument. Genau das hat Martenot gesagt. Du bist das Instrument. Du fokussierst auf einen Finger, aber du kannst auch einen Moment lang dieser Finger sein und alle Aufmerksamkeit auf diesen Punkt legen.
Julie Normal ist mit ihrem Instrument nach Berlin gekommen. Sie ist Ondistin, spielt Ond Musical, zu Deutsch musikalische Wellen, ein frühes elektronisches Musikinstrument, auch bekannt als Ond Martenot, nach seinem Erfinder Maurice Martenot. Julie ist hier, um gemeinsam mit Khayyam Alami zu erkunden, wie sie auf ihrem Instrument arabische Intervalle spielen kann. Khayyam Alami ist irakisch-britischer Musiker und Komponist und forscht zu mikrotonaler Stimmung. Musikalisch, historisch, theoretisch und neuerdings auch handwerklich, um den Ond Musical arabisch beizubringen.
There is something about working on prototypes that I find really, really exciting.
Mit Prototypen zu arbeiten, finde ich sehr spannend. Wenn man etwas abschließt, ist das eher ein Antiklimax. Aber an Prototypen arbeiten, das macht wirklich Spaß. Weil du Fehler machen kannst und nicht alles exakt sein muss. Du musst dir was einfallen lassen.
Ich habe Julie und Khayyam zusammengebracht, um mit fast einem Jahrhundert Verspätung einen bemerkenswerten Vorschlag aufzugreifen. Er stammt von Maddie Humbert-Lavergne vom Phonetischen Institut an der Pariser Sorbonne. 1932 sagte sie auf dem ersten Kongress für arabische Musik in Kairo:
Vor kurzem haben wir in Frankreich ein Musikinstrument erfunden, das alle arabischen Melodien spielen kann und unter dem Namen Ond Musical, musikalische Wellen, bekannt ist. Ich nutze jetzt die Gelegenheit, den Gebrauch dieses Instruments in der arabischen Musik zu empfehlen.
So lauten die vier Zeilen in der fast 800-seitigen Kongressdokumentation.
Ich nutze jetzt die Gelegenheit.
Niemand hat Maddie Humbert-Lavergnes radikalen Vorschlag bisher aufgegriffen. Nicht 1932 in Kairo und auch nicht danach.
Maybe you can play us something in.
Maujat Martenot. Ein elektronisches Musikinstrument lernt Arabisch.
Do you think it's an instrument?
Kann das Instrument jede Sprache lernen?
Musical language?
Yeah, I think so.
Yeah.
Yeah.
Schon.
If the ondist is
wenn die Ondistin
brave enough,
mutig genug ist.
Yeah, yeah, I think so.
Mich lässt es nicht los. Wieso hatte 1932 in Kairo eine Frau, diese Frau, über die ansonsten wenig in Erfahrung zu bringen ist, einen solch avantgardistischen Vorschlag gemacht? Und nicht etwa Paul Hindemith oder Béla Bartók oder Alois Haber, drei zeitgenössische europäische Komponisten, die ebenfalls am Kairo-Kongress teilnahmen. Was wäre gewesen, wenn die Ondes Martenot damals tatsächlich Einzug in die arabische Musik gehalten hätten? Wenn die französische Delegation das Instrument mitgebracht hätte und aus den französischen Ondes arabische Maujat geworden wären? Auch anderswo experimentierte man um 1930 mit neuen elektronischen Instrumenten. In Berlin etwa mit dem Trautonium, für das auch Paul Hindemith komponierte. Hindemith gehörte zu den Berliner Delegierten auf dem Kairoer Kongress. Ein gewichtiger Teil der Berliner Schule für vergleichende Musikwissenschaft reiste gen Süden.
Bevor wir zu stimmen anfangen, sollten wir vielleicht darüber nachdenken, welche Art von Textur gut funktioniert zwischen den beiden Instrumenten. Hast du etwas Helleres?
Was wäre, wenn, wollen Khayyam, Julie und ich in den nächsten 4 Tagen praktisch überprüfen. Was passiert, wenn man ernsthaft versucht, arabische Töne, typische Intervalle auf den Ondes Martenot zu spielen? Zugleich geht die historische, die theoretische Suche weiter. Wer kann beantworten, wie die Berliner Musikwissenschaftler damals tatsächlich tickten? Warum brachte Paul Hindemith kein Trautonium mit nach Kairo?
Mein Name ist Camilla Borg, ich bin Musikwissenschaftlerin, Professorin für Musikwissenschaft an der Katholischen Universität in Leuven in Belgien und ich habe ein starkes Interesse an der Musik und Musikgeschichte in Berlin, vor allen Dingen der 20er und 30er Jahre.
Camilla Borg wird dabei helfen, den Bogen dieser Erkundung aufzuspannen. Zwischen dem Berlin der Weimarer Republik und Kairo 1932, zwischen deutscher Musikwissenschaft und ägyptischer Realität.
Was natürlich interessant ist, dass an der Berliner Musikhochschule in dem Moment, 1928 und dann natürlich auch noch Anfang der 30er Jahre, eigentlich 3 Institutionen verbunden sind, die relevant sind irgendwie für diesen Kairoer Kongress, nämlich die Rundfunkversuchsstelle, von der im Hindemith kommt, dann die instrumentenkundliche Sammlung, der Kurt Sachs vorsteht, die eben auch an der Hochschule angesiedelt war, und das Phonogrammarchiv.
Die instrumentenkundliche Sammlung befindet sich heute im Berliner Musikinstrumentenmuseum.
Mein Name ist Benedikt Brillmeier. Ich bin am Musikinstrumentenmuseum hier in Berlin Kurator für elektronische Instrumente und auch noch für Streich- und Zupfinstrumente.
Das Museum ist eng mit Kurt Sachs verbunden. Kurt Sachs, der als einer von 3 Musikwissenschaftlern den Kongress in Kairo vorbereitete. In Berlin hat er die Musikinstrumentensammlung 13 Jahre lang geleitet, bis zu seiner Amtsenthebung durch das nationalsozialistische Regime und Emigration im Jahr 1933.
Also er hat nie speziell was zu den elektronischen Instrumenten groß geschrieben, also jetzt wissenschaftlich publiziert. Ich denke auch, dass sein Interesse eher den historischen Instrumenten galt, aber dessen bewusst war er sich auf jeden Fall, dass es die Instrumente gibt.
Damals gab es in der Sammlung selbst noch keine elektronischen Instrumente. Seit kurzem aber besitzt das Musikinstrumentenmuseum sogar die seltenen Ondes Martenot.
Das Instrument. Erster Akt, in dem die musikalischen Wellen Herzen höher schlagen lassen.
Like when you fall in love, you couldn't explain why you fall in love with someone. It just touches you so hard.
Und das Instrument in seinem Umfeld näher vorgestellt wird.
Khayyam hat die Onde Musicale an seinen Computer angeschlossen. Das geht bei den neuen Instrumenten problemlos.
Welche Wellenform hast du? Es gibt eine Sinuswelle, dann eine rechteckige Welle, das ist das C. Wofür steht C?
Carré, okay, ja.
Yeah. Rechteckig, ja. Und O ist?
O ist the...
Also der Sinuston?
Genau, der natürliche.
Und N?
N ist Navier.
Which must be a triangle. No, it's not a triangle. This is like a sawtooth. Okay.
Auf dem Bildschirm sind die verschiedenen Wellenformen zu sehen, die das Instrument erzeugen kann.
Ah, and then you have the white noise. Und dann gibt es weißes Rauschen. Ich kann wählen.
Aber es ist nur Rauschen, oder? Kannst du die Tonhöhe stumm schalten und nur Rauschen haben?
Das habe ich versucht.
Maybe you can turn off all of the.
Vielleicht kannst du alles ausmachen?
Alle timbre, bravissimo. T'es pas bête toi. Comme ça.
Amazing. Okay, and this? No, it doesn't do
anything. Julie hat ihre alten originalen Onde Martenot an das Musikinstrumentenmuseum in Berlin verkauft. Das technische Innenleben ist sehr empfindlich und problematisch beim Transport. Deshalb hat sie sich Onde Musicale gekauft. Darin sind einige Originalteile verbaut, das Instrument hat auch dieselben Funktionen wie das alte, ist aber robuster und technisch kompatibler. Julies altes Instrument befindet sich nun ausgerechnet in der Sammlung, die Kurt Sachs in der Weimarer Republik geleitet hat. Kurt Sachs, der als Vorsitzender der Kommission für Musikinstrumente in Kairo vehement gegen die Einführung europäischer Instrumente in die arabische Musik argumentierte. Aber bleiben wir zunächst in Berlin. Benedikt Brillmeier freut sich darüber, die seltenen Onde Martenot ausstellen zu können.
Dadurch, dass dieses Museum hier eben so stark mit der Frühgeschichte elektronischer Instrumente, also besonders mit dem Trautonium verknüpft ist, war klar, dass wir unbedingt versuchen wollen, eben weitere frühe elektronische Instrumente zu erwerben.
If you tune to A441 first.
Wenn du erstmal das A auf 441 Hertz stimmst und ich dann mein G nach deinem G, dann kann es losgehen.
Okay. Jetzt noch den Ring.
Die Tastatur der Onde Musicale umfasst 7 Oktaven. Vor der Tastatur ist ein Band, das mit einem Ring über dem Zeigefinger der rechten Hand verschoben wird. So verändert die Spielerin stufenlos die Frequenz, die Tonhöhe.
Das war eben in den 20ern, 30ern noch so ein ganz wichtiges Element für moderne Musik und auch für möglichst vielfältige Musik und Ausdrucksweise, die stufenlose Tonhöhengestaltung.
Du kannst Ring und Tastatur getrennt voneinander stimmen.
Genau.
Die Onde Musicale sind fertig gestimmt und Khayyam hat seine Oud geholt, die arabische Laute, um den Zusammenklang zu erkunden.
Möchtest du, dass ich das Band benutze?
Ja, ich denke, das ist die einzige Möglichkeit, arabische Intervalle aus den Onde zu holen.
Als sie das 1932 vorgeschlagen hat, gab es ja nur das Band, keine Tastatur.
Das wusste ich nicht.
Es war nur aufgemalt.
Bei den originalen Onde Martenot war die Tastatur nur eine Referenz.
Später hat er sie dann anders gebaut. Aber als Madiambert Lavernier das vorschlug,
bezog sie sich auf das Band.
Amazing. Wow.
Die Tastatur entwickelte Maurice Martineau etwa zur Zeit des Kairoer Musikkongresses, also um 1932 herum. Damals gab es auch die Erhebungen und die Mulden noch nicht, auf denen sich der rechte Zeigefinger platzieren und orientieren kann, um auf dem Band die Ganz- und Halbtöne genau zu treffen. Entlang dieser Markierung bewegt Julie das Band. Ich stehe daneben und lausche elektrisiert durch meine Kopfhörer. Es dürfte das allererste Mal sein, dass Und Musical und Ud zusammenspielen. Eine erste Improvisation, noch ganz suchend, manchmal in der Luft hängt. Ein Anfang.
Sie klingen schön zusammen, besonders im tiefen und mittleren Register.
Ich benutze diese hier oben fast nie. Es ist wirklich eher dieser Teil.
Welche Wellenform hast du benutzt?
Einfach O. Aber während ich gespielt habe, habe ich überlegt, C zu nehmen.
Ja, alles, was es ein bisschen dreckiger macht.
Ich finde das hier besser. Ich muss dann nur noch mal stimmen, ist ein bisschen knifflig.
Es ist gut, den gemeinsamen Nenner für den Klang der Instrumente und für die Spielweise zu finden. Zum Beispiel, als du langanhaltende Noten gespielt und zwischen ihnen gewechselt hast. Das klang sehr schön. Die abstrakteren Teile waren auch wirklich gut. Lass uns gucken, welche Art von Sounds zusammenpassen.
Maurice Martineau hat sein Instrument stets weiterentwickelt, einschließlich der Lautsprecher, die ja die Wellen erst hörbar machen. Im Laufe der Jahre kamen zum ersten großen Lautsprecher zwei weitere hinzu. Zunächst einer mit einem Gong, der vom Ton angeregt wird. Und 1950 dann La Palme, ein palmblattförmiger Lautsprecher, auf den 12 mit schwingende Saiten gespannt sind. Heutzutage lassen auch sie sich digital simulieren. Kream zeigt Julie die virtuellen Und Martineau, mit denen er gerne arbeitet. Eine digitale Version des Instruments.
Ah, that's why you asked me.
Yeah.
Wow.
So try it, yeah.
Nah, wow.
So the D1, D2, D3... are the speaker emulations?
Also D1, D2 und D3 sind Lautsprecher-Emulationen. Sie bilden die Verstärker der verschiedenen Lautsprecher nach und auch ihren Halt. Lass uns einen sauberen Input nehmen.
Was ist mit dem Gong? Wie ist der?
Das hier?
Nicht schlecht.
Hier und jetzt. Dort und dann. Zweiter Akt, in dem die Retter traditioneller Musik auftreten. Schauplatz: Weimarer Republik.
Das Berlin der Weimarer Republik war ein Zentrum zeitgenössischer Musikpraxis. Das lag an Personen wie Leo Kestenberg, der als Musikreferent im Kulturministerium eine Schlüsselposition innehatte und führende Komponisten und Musikerpersönlichkeiten in die Hauptstadt holte. Zudem prägten Institutionen das Musikleben.
Neben der Akademie der Künste war es vor allem die Berliner Staatliche Hochschule für Musik, die ein Zentrum für zeitgenössische Musikpraxis wurde.
Dort wirkte auch Paul Hinde mit.
Der 1927 an die Hochschule kam, er war Anfang 30 und hat hier selbst eine Kompositionsklasse dann auch gegründet und unterrichtet, war aber eben nicht nur als Kompositionslehrer in Berlin aktiv, sondern hat sich auch sehr stark an der Rundfunkversuchsstelle engagiert. Laboratorium an der Hochschule, das 1928 gegründet wurde, in enger Zusammenarbeit mit der Berliner Funkstunde, mit der Idee, also Radiopraktiker, Musiker, Techniker, Komponisten zusammenzubringen und Experimente zu machen zu medienspezifischer Musik, also Musik für Film, Musik für Radio, aber auch rundfunkbezogenes Sprechen, rundfunkbezogenes Musizieren wurden da ausprobiert.
Die Entstehung des Rundfunks war auch deshalb ein Katalysator für neue Instrumente, weil die Übertragung herkömmlicher Musik nicht zufriedenstellend war. Mikrofone und Empfangsgeräte klangen einfach noch nicht gut.
Um ein besseres klangliches Ergebnis zu bekommen, hat man sehr, sehr viele Gedanken darauf verwendet, welche Möglichkeit denn elektronische Instrumente eben bieten, direkt ohne Mikrofon über den Rundfunk ausgesendet werden zu können. Dann kam es in Berlin eben zur Gründung der sogenannten Rundfunkversuchsstelle.
Leiter der Rundfunkversuchsstelle wurde der Ingenieur Friedrich Trautwein, der zu dem Zeitpunkt bereits 2 Patente hatte. Eins auf die elektrotechnische Erzeugung von Tonhöhen, ein zweites auf Klangfarben. Zusammen mit Oskar Sahler entwickelte er dann das Trautonium.
Eines der ersten elektrischen Musikinstrumente, was tatsächlich dann auch eine eigene Geschichte entwickelte, also was überlebte und auch weiterentwickelt wurde.
Auch Paul Hindemith begleitete die Entstehung des Trautoniums und komponierte für das neue Instrument. Als er 1932 nach Kairo kam, ließ er seine avantgardistische Praxis allerdings in Berlin. Auf den Gedanken, zeitgenössische Entwicklungen auf arabische Musik zu übertragen, kam er offensichtlich nicht. Ebenso wenig wie die anderen Mitglieder der Berliner Schule für vergleichende Musikwissenschaft.
Die vergleichende Musikwissenschaft ist eine Richtung, die ganz eng mit Berlin verbunden ist, die eigentlich zurückgeht in den 1880er Jahren auf Karl Stumpf, der als Professor für Psychologie an der jetzigen Humboldt-Universität, damals hieß sie Friedrich-Wilhelms-Universität Berlin, tätig war und dort zusammen mit seinem Mitarbeiter und auch späteren Professor von Hornbostel die vergleichende Musikwissenschaft entwickelt hat. Was war die vergleichende Musikwissenschaft? Guido Adler versucht das in seinem Aufriss der Musikwissenschaft zu beschreiben und sagt, dass eben die vergleichende Musikwissenschaft die Aufgabe habe, die Tonprodukte verschiedener Völker, Länder und Territorien zu ethnografischen Zwecken zu vergleichen und nach der Verschiedenheit ihrer Beschaffenheit zu gruppieren und zu sondern. Sie haben das getan, indem sie sehr stark auch naturwissenschaftliche Methoden angewandt haben auf die Erforschung Musik anderer Völker. Also Stumpf und Hornbostel haben zum Beispiel Untersuchungen angestellt zu Tonmessungen, zur Größe von Intervallen in verschiedenen Kulturen, die sie dann miteinander verglichen haben. Aber auch zu Fragen der Tonwahrnehmung, zu Skalen, die gebräuchlich waren, also verschiedenen Tonleitern, zu musikalischen Formen. Sie waren aber auch eben an sozialen und kulturellen Fragen interessiert. Also sie haben sich nicht nur mit dem Tonmaterial befasst, sondern durchaus auch Fragen gestellt, in was für Kontexten wurden diese Formen verwendet, was waren rituelle oder religiöse Kontexte.
Dieses Interesse am Kontext wird auch in Berichten über den Kairo-Kongress deutlich. Zum Beispiel bei Erich Moritz von Hornbostel.
Für die europäischen Gäste war es sicher der größte Gewinn, arabische Musik in ihrer ganzen Lebendigkeit und in ihrer natürlichen Umgebung zu erleben. So erst, als aus diesem Boden in diese Luft gewachsen, glauben wir ihr Wesen zu begreifen.
Diese Forscher waren beschäftigt letztendlich mit der Frage, wo kommt Musik her und wo kommt Musik machen überhaupt her? Dabei gingen die frühen vergleichenden Musikwissenschaftler von der Annahme aus, dass sich eben in der Musik und der Musikpraxis sogenannter primitiver Völker Vorstufen finden lassen von der Musik westlicher Kulturen. Es war also durchaus zum Teil auch eine eurozentristische Herangehensweise, also die Hoffnung, quasi Vorformen der eigenen Musikkultur in anderen Kulturen zu entdecken. Und eine weitere wichtige Motivation der vergleichenden Musikwissenschaft war auch, und das glaube ich, teilt sie auch mit der frühen Ethnologie, diese Kulturen letztendlich zu retten vor dem Einfluss des Westens. Also die Idee tatsächlich, die westliche Moderne bedroht diese Kulturen und die Aufgabe der vergleichenden Musikwissenschaft ist, das zu retten, noch zu bewahren, bevor der Einfluss des Westens zu dominant wird.
Sicher ist die orientalische Musik heute noch viel stärker in Leben, Landschaft und Rasse verwurzelt als unsere europäisch-internationale. Wenn sie jetzt nach Weltgeltung strebt, wozu der Kongress Mittel und Wege weisen sollte, so muss man sich bewusst sein, dass sie damit ihr Eigenstes vernichtet, Bodenständigkeit und Tradition aufgibt. Noch trennt in Kairo eine scharfe Linie, die weiße Kolonialstadt von dem bunten Märchen der Kalifenzeit. Man kann aber nicht die Basare zu Warenhäusern entwickeln, man kann sie nur einreißen und Wolkenkratzer an ihre Stelle setzen. Und dass das geschieht, wird keine Sachverständigenkommission der Welt verhindern können.
Schreibt von Hornbostel weiter. Für ihn kommt das Retten also im Grunde zu spät. Die islamische Altstadt Kairos wurde übrigens nicht durch Wolkenkratzer ersetzt. Wie auch immer, die Rhetorik von Bedrohung und Rettung findet sich vielfach wieder.
Instrumente des abendländischen Orchesters und abendländische Spielweise dringen ein. Klaviere bedrohen das einheimische Tonartensystem. Abendländische Singweise rennt gegen die gutturale morgenländische an. Es ist dringend Not zu retten, was zu retten ist.
So Johannes Wolf, Leiter der Musiksammlung der Berliner Staatsbibliothek, ganz explizit in der Zeitschrift für vergleichende Musikwissenschaft. Programmatisch skizziert er die Arbeit der neuen Gesellschaft zur Erforschung der Musik des Orients als eine Art Feldzug gegen die Zeit.
Das war doch ein sehr stark essentialistisches Denken. Und das bedeutete für Sie, für diese Kommissionsmitglieder, die ägyptische bzw. auch die arabische Musik als das andere der europäischen Kulturmusik zu definieren und festzuschreiben auf eine vormoderne Stellung oder Situation.
Sie zogen eine eiserne Grenze zwischen hier und jetzt auf der einen und dort und damals auf der anderen Seite. Hier und jetzt ist das Berlin der Avantgarde, elektronische Instrumente, experimentelle Musik. Dort und damals oder eben vormodern sind die arabischen Länder, ihre Tradition, Folklore, Authentizität. Mit dem Anthropologen Johannes Fabian kann man sagen, dass sie den vermeintlich anderen Zeitgenossenschaft verweigerten. Fabian wies Anfang der 80er Jahre darauf hin, dass der Anthropologie implizit die Annahme zugrunde liege, es gebe eine Zeit des Anthropologen, modern, fortschreitend, und eine Zeit seines untersuchten Gegenübers, vormodern, statisch. Diese Sichtweise hat Madi Humbert Lavergne mit ihrem Vorschlag 1932 radikal durchbrochen und war damit wahrlich ihrer Zeit voraus.
Markieren. Dritter Akt, in dem wir ins gegenwärtige Berlin zurückkehren. Dort wird zur Tat geschritten.
Kreyam probiert die Onde Musicale selbst aus, um das Instrument besser kennenzulernen.
But you definitely need the ruler, yeah.
Ja, du brauchst auf jeden Fall ein Lineal. Es ist schwer rauszufinden.
Du merkst, wie viel das hier ändert.
Of course, yeah.
Der ganze Ausdruck kommt von hier.
This is an Iraqi Makam called Makam al-Auj.
Das ist ein irakischer Makam. Makam al-Auj. Es ist für mich unmöglich, das richtig zu spielen.
Julie hat Onde Martenot am Konservatorium in Straßburg studiert, nachdem sie sich in den Klang des Instruments verliebt hatte. Die Ausbildung dauert viele Jahre.
They say always about the Onde, yeah, so it's the ancestor of the synthesizers.
Man sagt immer, die Onde seien die Vorfahren der Synthesizer. Nicht wirklich. Denn es gibt diese Taste, auf der sehr präzise menschliche Aktion stattfindet. Auch wenn es nicht so aussieht.
Latouche, eine transparent weiße, rechteckige Taste in der Schublade, in der die linke Hand Knöpfe und Regler bedient. Latouche ist eines der zentralen Elemente des Instruments.
You practice for a year because going from silence to absolute loudness, maybe like 1 centimeter high.
Man übt das ganze erste Jahr, von der Stille zur höchsten Lautstärke zu gehen. Dabei drückt man die Taste nur maximal 1 Zentimeter. Sie ist mit einem kleinen Sack verbunden, in dem sich leitendes Pulver befindet. Je stärker man drückt, umso mehr Elektrizität gibt man, umso lauter klingt es.
And the left hand is all the rhythm and intensity work.
Mit der linken Hand and passiert über diese Taste alles Rhythmische und die Intensität. Man muss also die Arbeit der linken von der der rechten Hand trennen, denn rechts spielt man die Noten
and then on the left you play the rhythms.
Und links den Rhythmus.
And then after 1 year you can
Nach
start
einem
to
Jahr
study
fängt man dann an zu lernen, mit dem Ring umzugehen.
Ring works.
So, let's see.
Wir wollen also für das Spielen mit dem Ring ein Lineal konstruieren. Einen Aufsatz, auf dem eine arabische Skala markiert ist.
So
die Halbtonleiter des Instruments wood taugt nicht für die arabischen Modi.
Ja, Dora, I won't tape your ribbon.
Zunächst benutzen wir einfach Kreppband und Filzstift. Khayyam spielt auf seinem Keyboard vor und Julie sucht die Töne auf dem Band der Ond und zeichnet sie ein.
Man hört die Phasen, das Pulsieren. Wieso machst du diese bogenförmigen Bewegungen mit der Hand?
Das solltest du eigentlich hören können. Ist nicht das gleiche wie...
Aber warum nicht einfach gerade bewegen?
Weil du dann keinen Ausdruck hast. Das kann ich nicht, das ist...
Du meinst keinen Ausdruck in der Phrasierung des Tons? Es geht um die Art des Glissando?
Genau.
Okay.
Ich muss die beiden in Beziehung setzen. Ich muss die Melodie im Kopf singen und darüber nachdenken, welche Geste ich für welches Intervall will. Das findet im Kopf statt.
Und dann wird es irgendwann verinnerlicht.
Ja, es passiert dann ganz natürlich, auch beim Improvisieren.
Das ist die Gruppe, von der ich dir gestern erzählt habe, Julie. Das sehr irakische... Wunderschön. Ist überall auf dieser Aufnahme.
So this is the first recording for the Iraqi group at the conference.
Das ist also eine Aufnahme der irakischen Gruppe während der Konferenz in Kairo. Dieser Makam heißt Ras Penjiga. Das ist die Melodie vom Anfang. Den Rest haben sie nicht gespielt. Aber der nächste Teil geht dann so.
Der Berliner Robert Lachmann leitete die Aufnahmekommission in Kairo, zu deren Mitgliedern auch Madi Humbert Lavergne gehörte. Sie nahmen mit dem britischen Grammophonhersteller His Master's Voice Musiker und Ensembles auf, die von Marokko bis Irak nach Kairo gekommen waren. 2014 wurden diese Aufnahmen digitalisiert und auf 18 CDs neu herausgegeben. Was sich Madir und Berlavergne wohl gedacht hatte. Wer sollte die Aunt Martineau in Kairo oder Aleppo spielen? Von wem lernen?
I think she thought someone like Riam would directly play it, no? Not someone like me.
Sie hat vermutlich gedacht, jemand wie Riam würde direkt spielen, oder? Nicht jemand wie ich. Jemand wie ich bräuchte 3, 4, 5 Jahre Übung.
Wenn sie ein Instrument nach Kairo mitgenommen hätte, hätten die dort wahrscheinlich das Gleiche gemacht wie wir jetzt, oder?
Ich denke schon. Weißt du, ob die ältesten Versionen der Aunt diese Mulden und Erhebungen hatten? Für das Band?
Das ist eine gute Frage. Ich denke, die kamen später. Damals gab es ja nur die Fake-Tastatur. Alles war erst einmal nur visuell markiert.
But I think in the end they would have definitely had to create some kind of ruler, some kind of marker.
Letzten Endes hätten sie aber eine Art Lineal oder Markierung gebraucht, um präzise zu sein. Vermutlich wären sie dann auch beim selben problematischen Diskurs gelandet, wie der um die arabische Einteilung der Oktave.
Because they couldn't decide on what the division of the octave should be.
Riam spielt auf die zweite große Kontroverse des Musikkongresses an. Sie ist verbunden mit der ersten Kontroverse darum, ob Klaviere in die arabische Musik integriert werden können oder sollen. Stark umstritten war daneben die Festlegung einer arabischen Skala, die Einteilung der Oktave in Viertel oder andere Mikrotöne. Denn arabische Makame unterscheiden sich untereinander in ihrer Stimmung und von Region zu Region. Worauf sollte man sich einigen? Und wie würde die Musik mit standardisierten Tonschritten klingen? Die Entscheidung wurde vertagt.
Oh, actually, does it really matter? Well, we'll try one like this and one like that.
Die Prototypen, die wir entwickeln, sind auch auf eine Stimmung festgelegt. Aber als Aufsätze lassen sie sich leicht austauschen.
But you'd like to think that somebody would have said, well, let's make multiple ones, and this is the Egyptian tuning, this is an Iraqi tuning, this is a Palestinian tuning.
Es ist eine schöne Vorstellung, dass jemand vielleicht gesagt hätte, lass uns einfach mehrere Aufsätze machen. Das hier ist eine ägyptische Stimmung, dies ist eine irakische.
Holes are for the diatonic pitches.
Diese Löcher sind also für die diatonischen Töne.
It's quite difficult to be.
Es ist ganz schön schwierig, präzise und schnell zu sein.
Difficult to be precise and fast.
Du musst nicht schnell sein.
Inzwischen haben wir Plastikstreifen zurechtgeschnitten. Darauf markiert Julie die Lage der Töne, dann knipst Riam Löcher hinein, damit das Lineal haptisch funktioniert und nicht nur visuell.
Unfortunately, this practice doesn't make so much noise, so it's not so good for radio.
Leider macht es nicht viele Geräusche. Ist nicht so gut fürs Radio. Aber ich denke, man kann sich vorstellen, dass wir Löcher in Plastik stanzen.
Not very accurately. Diatonics almost done. It saddens me that it's taken almost 100 years.
Ich finde es traurig, dass es fast 100 Jahre gedauert hat, bis jemand mal darüber nachgedacht hat und es ausprobiert.
I find it very, very sad. Anyway.
Ich mache sie hier von der Kante aus.
I hope it's still tuned.
Hoffentlich bleiben sie gestimmt.
Sollte passen.
Fühlt sich gut an.
It's really easier.
Yeah.
Ist wirklich leichter.
I play a bit robotic, but no, it's just too.
Ich spiele ein bisschen wie ein Roboter.
So let's try some phrases together.
Yeah. Lass uns was zusammenspielen.
Je trouve facile.
It's okay, it's okay. So. Thank you.
Khayyam spielt die Einführung von Maqam el-Awj, ein arabischer Modus.
That's the introduction to Maqam el-Awj. And the reason why it's called Maqam el-Awj.
Der heißt so, weil diese Note hier, die heißt Awj. Die Note steht im Mittelpunkt und wird die ganze Zeit gespielt. Das Schwierigste daran ist, dein Ohr an diese Ausdrucksart und Intonation zu gewöhnen. Darum ist es so gut, dass du jetzt mit den Markierungen spielen kannst.
Ja, manchmal gibt es diesen Moment. Aber so oft ist es eher... Der Reflex ist eben...
Ja, aber es ist wie bei Sprache. Irgendwann macht es plötzlich Klick. Ah, das kann ich spielen, das kann ich sprechen.
Ja, nach 2 Jahren. Aber es stimmt schon. Es scheint wirklich möglich zu sein.
Komponieren. 4. Akt, in dem der Frage nachgegangen wird, was zuerst kommt. Instrument oder Komposition?
There's a certain sound to the theremin and the onde martinu and the repertoire that was developed.
Es gibt einen bestimmten Klang des Theremins und der onde martinu, des Repertoires, das für sie entwickelt wurde. Was Clara Rockmore auf dem Theremin gespielt hat und die frühen onde martinu-Stücke von Olivier Messiaen zum Beispiel, die haben eine ganz eigene Energie, die auch sehr an deutsche Lieder dieser Zeit erinnert und an manche französische Chansons.
These particular types of songs were a huge influence on Mohammed Abdel Wahab, on Hamza al-Qasabji.
Und diese Lieder hatten großen Einfluss auf Mohammed Abdel Wahab oder das ganze Repertoire von Asmahan zu der Zeit, auch von Umm Kulthum. Die Onde hätten damals stark zu dieser klanglichen Anmutung beitragen können, zumal sie Mikrotöne spielen können.
Der Bericht der Instrumentenkommission macht deutlich, weshalb das kategorisch ausgeschlossen war.
Die Einführung fremder Instrumente ist generell nur infolge einer Veränderung des Stils berechtigt. Wenn Sie einen neuen Kompositionsstil pflegen, wird dieser Stil seine eigenen Mittel schaffen, um sich auszudrücken. Das heißt, es wird automatisch neue Instrumente nach sich ziehen. Dies lehren und bestätigen uns 5000 Jahre Musikgeschichte. Und das hat dazu geführt, dass sich die europäischen und ein Teil der orientalischen Mitglieder gegen die Einführung der meisten europäischen Instrumente stellen.
Unterschrieben haben das 5 von 11 Kommissionsmitgliedern. Die Berliner Kurt Sachs, Erich Moritz von Hornbostel und Paul Hindemith sowie Massoud Cemil Bey aus Istanbul und Wadia Sabra aus Beirut. Sie hatten sich gegen eine Mehrheit von 6 Stimmen durchgesetzt, die sich für ein Tasteninstrument aussprachen, sofern es Vierteltöne wiedergeben könne und auf die Tonleiter gestimmt würde, auf die sich der Kongress einigen sollte. Die Berliner aber waren überzeugt, Musikinstrumente folgen auf Komposition. Nicht umgekehrt.
It's a backwards way of thinking about things because essentially always throughout history, especially if you look at music.
Es ist rückwärts gewandt. Musik hat sich durch die ganze Musikgeschichte hindurch mit der Technologie weiterentwickelt. Das Pianoforte entstand, als man Elfenbein bekommen und bessere Tasten herstellen konnte. Und Saiten, mit denen schnelleres Spielen möglich war. Mit Elektrizität und Magnetbändern änderte sich alles. Die Liste ist lang. Als Moog ein Theremin herstellte und die ersten Synthesizer, kam Wendy Carlos mit Switched on Bach. Immer ging die Technologie voraus.
Der Kongress stand auch im Kontext der Herausbildung von Nationalstaaten, nach dem Ende des Osmanischen Reichs. Das Vorhaben war hochoffiziell und ehrgeizig. Selbst die Begrifflichkeit wurde verschoben. aus der östlichen oder orientalischen Musik sollte eine arabische Musik hervorgehen, in Abgrenzung zur türkischen und persischen. Mit dem König als Patron und dem Bildungsministerium als durchführende Einheit bewegte sich der Kongress im Interesse elitär-aristokratischer Musikreformer, für die europäische Institutionen als Vorbilder dienten.
Es ist ja sehr interessant, dass auch die Arabische Kommission eigentlich eine Art kolonialen Blick entwickelt, wenn sie selber sagt, sie identifizieren die westlichen Einflüsse, also die westlichen Musikinstrumente zum Beispiel, mit der Moderne. Und sie wünschen sich, dass die arabische Musik hier Anschluss finden kann an die Moderne, indem sie westliche Musikinstrumente für ihre eigene Musik anwenden können. Dann ist das natürlich auch ein Blick auf den Westen, der total geprägt ist von dieser kolonialen Sicht, dass man eben die Moderne mit dem Westen identifiziert und nicht beispielsweise auf die Suche geht nach anderen Modernen, die sich außerhalb des Westens formiert haben, was man ja genauso gut machen könnte.
Prototyp. Letzter Akt. Eine Art Finale. Höhe und Schlusspunkt des Experiments.
Der letzte gemeinsame Tag. Wir haben eine Hartschaumplatte besorgt und 5 cm breite Streifen zurechtgeschnitten. Auf der Bohrmaschine befindet sich ein feiner Aufsatz, um Mulden zu schleifen. Und auf dem Tisch liegen die kleinsten Nägel, die aufzutreiben waren.
Wenn du mir vor einem Jahr erzählt hättest, dass ich um diese Zeit ein Elf-Arabi-Lineal für Aunt Martenot machen würde, ich weiß nicht, ob ich dir geglaubt hätte.
El-Farabi war ein islamischer Gelehrter, der unter anderem in Bagdad und Aleppo lebte, lernte und lehrte und im Jahr 950 westlicher Zeitrechnung starb. Neben philosophischen und theologischen Schriften veröffentlichte er vor allem Musiktheorien. Sein großes Buch der Musik ist eine grundlegende Theorie persisch-arabisch-türkischer Musik. Khayyam liegt es als Nachdruck vor. Und du kopierst die genauen...
Ich übernehme die Tonverhältnisse, ja. Es ist eine gute, schnelle Quelle. Das hier sind theoretische Bünde, die sich El-Farabi überlegt hat. Und für mich klingen sie super. Viele Theoretiker nach ihm haben sich auf seine Werte verlassen. Sie sind eine der frühesten, wenn nicht sogar die früheste mathematische Repräsentation arabischer Stimmung. Oder der Stimmung des Nahen Ostens.
Khayyam hat eine maßstabsgetreue Vorlage mit der 1000 Jahre alten Stimmung erstellt. Ein Papierstreifen mit Markierungen, auf dem Julie testweise spielen kann.
Ich kann das Pulsieren hören. Perfekt. Das ist unser Lineal.
Macht auch schöne Musik.
Die Markierungen auf Papier sollen auf den Hartschaum übertragen werden, mit Erhebungen und Mulden. Khayyam schleift vorsichtig.
Oh my God. It's a bit small, maybe.
Vielleicht ein bisschen klein, aber...
Ich werde mich dran gewöhnen. Und es lässt den anderen mehr Platz.
Und es ist auch besser, weil dein Finger wirklich drin landet. Du kannst die Mitte fühlen, während die Mulden am Originalinstrument ein bisschen weit sind. Du weißt nicht genau, wo der Finger landet.
Und wenn man nur ein paar Noten hat, ist das okay, aber ja, mit so vielen. Und es bedeutet auch, dass keine Note wichtiger ist als die andere.
Es gibt keinen hierarchischen Unterschied.
Die Mulden sind schnell gemacht. Nun müssen die Nägel in den nur 3 mm hohen Hartschaum kommen.
Es ist schwierig, ganz präzise zu sein.
Wir etablieren ein kleines Fließband und teilen die Arbeit auf. Nägel auswählen, kürzen, ins Lineal hämmern.
Wie viele haben wir noch? Sowas wie 50? Wir werden die ganze Nacht hier sein.
Brauchen wir denn wirklich alle?
Wo wir schon dabei sind, da sollten wir auch alle machen, oder?
Alle, das heißt alle 7 Oktaven des Instruments. Es werden am Ende 58 Nägel und 42 Mulden.
Tada! Mabruk.
Glückwunsch. Du bist nicht überzeugt, oder?
Ich traue mich kaum.
Sie scheinen wirklich...
Sie sind zu nah, oder?
Zu hoch vielleicht. Egal. Es ist perfekt.
Wow.
Wollen wir von Do?
Von Do? Oh my God, that is amazing. Sol. Nos bemol. Unbelievable. Next octave. Next octave, yeah. Do. That's a bit out. That's okay. Amazing. So, let's try the very low one.
Lass uns noch die ganz tiefen versuchen.
Okay. The first do, I'm not sure I can do it.
Okay. And the low one? Yes.
Ich denke, wir haben einen Prototyp, der fast hundertprozentig funktioniert. Wir wissen jetzt, wie es geht. Es fühlt sich gut an und ist perfekt zum Üben für dich. Jetzt müssen wir nur noch spielen lernen. Es ist Zeit, eine neue Karriere zu beginnen.
Maujat Martenot. Ein elektronisches Musikinstrument lernt Arabisch. Von Julia Tieke. Mit Julie Normal und Martenot und Khayyam Alami, Oud. Es sprachen Inka Löwendorf, Max Urlacher, Gilles Chevalier, Ingo Kottkamp, Olaf Ölstrom und die Autorin. Ton Andreas Stoffels. Produktion Deutschlandfunk Kultur 2020.